Deutschlandfunk, eine Welt.
Der Tod von Mahsa Amini im Iran hatte im vergangenen September eine landesweite Protestwelle ausgelöst. Die iranische Kurdin starb damals im Polizeigewahrsam, nachdem sie wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsregeln festgenommen worden war. Die monatelangen Proteste auf der Straße haben die Mullahs dann brutal niedergeschlagen. Jetzt geht es dem Regime darum, auch die Erinnerungen an diese Bewegung auszulöschen. Zwei Journalistinnen, die über den Fall berichtet haben, müssen sich derzeit vor Gericht verantworten. Ein faires Verfahren können sie wohl nicht erwarten, glaubt der Jurist und Anwalt Saleh Nihbat. Der Menschenrechtsanwalt vertritt die Familie von Mahsa Amini und wird selbst vom Regime massiv unter Druck gesetzt. Karin Senz über einen Anwalt, der bei seiner Arbeit immer mit einem Bein auch im Gefängnis steht.
Die Justiz ist eine entscheidende Säule des Regimes in Teheran, um seine Macht zu erhalten, sagt der Iran-Experte bei Amnesty International Dieter Karg. Allen voran sind die Richter nicht unabhängig.
Sie sollen also sozusagen eine Art rechtliches Mäntelchen um die Willkür legen.
In diesem Umfeld arbeitet der Teheraner Anwalt Saleh Nihbat seit Jahrzehnten. Seine Erfahrung hilft ihm.
Nur so kann ich in meinem Beruf überleben und meine Klienten vor der Hinrichtung retten oder für sie zumindest mildere Strafen bekommen.
Auf dem großen Schreibtisch in dunklem Holz vor einer vollen Bücherwand stapeln sich Akten. Der 72-Jährige erinnert sich an einen Fall eines hochrangigen Mitarbeiters einer Forschungseinrichtung, der in Ungnade fällt. Ein Gericht verurteilt seinen Klienten zum Tode.
80 Tage lang habe ich seiner Familie das Urteil nicht gesagt. Aber ich habe herausgefunden, dass der Richter am obersten Gericht hilfreich sein könnte. Ich habe um einen Termin mit dem Richter gebeten. Ich habe ihm gesagt, dass es schwerwiegende Folgen haben könnte, wenn sie das Urteil vollstrecken.
Denn der Verurteilte hat bedeutende Verbindungen in die USA, die Nihbat in diesem Fall als nützlich ansieht. Er liegt offenbar richtig. Das Gericht verwandelt das Todesurteil schließlich in eine Haftstrafe. Auch Karg kennt solche Entscheidungen.
Ich muss sagen, manchmal bin ich sogar überrascht, dass nicht grundsätzlich alle Urteile bestätigt werden, zum Beispiel im Berufungsverfahren. Also es gibt ja Berufungsmöglichkeiten und manchmal werden auch die Urteile von den unteren Gerichten aufgehoben oder es wird auch mal jemand gegen Kaution freigelassen. Also es scheint zumindest mal noch einen gewissen Ermessensspielraum zu geben.
Den kennt Nihbat sehr genau. Er weiß oft, an welchem Hebel er ansetzen kann. Er lernt es schmerzvoll, erzählt der Anwalt mit hellbraunem Haar und Schnurrbart in Anzug und Krawatte. Er werde hier als Bürger zweiter Klasse angesehen.
Ich bin Kurde und komme aus einem Gebiet im Iran, wo sunnitische Muslime leben, also eine Minderheit. Und in der Zeit vor und nach der Revolution 1978 war ich mehr als 7 Jahre im Gefängnis.
Der Anwalt stammt aus derselben Stadt wie Mahsa Amini. Ihre Familie bittet ihn schließlich, ihren Fall zu übernehmen, um herauszufinden, was genau mit der 22-Jährigen damals im September letzten Jahres in Polizeigewahrsam geschah.
Mein Assistent und ich sagten dem Gericht, wenn sie mit uns kooperieren und die Ermittlungen zulassen, dann werden wir nicht groß an die Öffentlichkeit gehen.
Diesmal geht seine Strategie nicht auf. Im Gegenteil, erzählt er weiter.
Wir durften nur die Akten zum Fall lesen, bekamen aber keine Kopien. Von den 6 Frauen, die mit Mahsa verhaftet wurden, wurden nur 3 vernommen und ohne dass wir dabei waren. Auch die Polizisten in dem Wagen, der Mahsa ins Krankenhaus brachte, wurden ohne uns vernommen.
Das Ermittlungsergebnis steht schon von vornherein fest, sagt er. Demnach sei die junge Frau eines natürlichen Todes gestorben. Nihbat ist dagegen überzeugt, sie hat einen tödlichen Schlag auf den Kopf bekommen. Er sagt das auch öffentlich und gerät damit selbst ins Visier der Ermittler. Gegen ihn läuft eine Klage wegen Propaganda gegen das Regime. Solche juristischen Schritte sollen auch abschrecken und Kritiker zum Schweigen bringen, meint Dieter Karg von Amnesty International. Um die Jahreswende funktioniert das. Das Regime richtet 4 Demonstranten hin, danach nehmen die Proteste deutlich ab. Seit Ende Mai läuft der Prozess gegen 2 Journalistinnen, die sehr früh über den Fall von Mahsa Amini berichtet haben.
Mit einer Verurteilung rechnen wir auf jeden Fall, denn hier ist auch wieder der Vorwurf Zusammenarbeit oder Verschwörung mit feindlichen Mächten. Und das ist ein politisches Delikt. Und was einen bedenklich stimmt, dass die beiden vor einem Richter stehen, der als Scharfrichter bekannt ist und der spricht selten jemanden frei. Also wir befürchten schon, dass ihnen eine längere Haftstrafe droht.
Oder sogar die Todesstrafe. Die beiden haben nur sehr eingeschränkten Kontakt zu ihren Anwälten, erzählen Familienangehörige. Der Teheraner Menschenrechtsanwalt kennt das.
Treffen von Anwälten mit Gefängnisinsassen sind rechtlich zulässig. Aber das zuständige Gericht muss bei politischen Fällen jeden Besuch extra genehmigen. In der Praxis bedeutet das, ich kann nicht direkt mit meinem Klienten im Gefängnis telefonieren. Er darf mich nur vom Gefängnis aus anrufen, wenn das Gericht es ihm erlaubt. Aber das ist bei politischen Gefangenen in der Regel nur sehr eingeschränkt möglich.
Die Journalistinnen sitzen nach Angaben ihrer Familien teils in Isolationshaft im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran. Es herrschen keine guten Haftbedingungen, weiß Nick Bacht.
Wir als Anwälte können leider nicht viel machen, um die Lebensumstände der Insassen zu verbessern, weil die Zahl der Gefangenen fast 10-mal so hoch ist wie die Kapazität der Gefängnisse.
Der 72-Jährige kennt seine Grenzen und die rote Linie des Regimes. Das hat ihn sein Beruf als Rechtsanwalt in einem Land ohne Gerechtigkeit gelehrt.